D-Radio Wissen. Update.
Die Bürger sind selbstbewusster geworden. Die lassen sich das nicht mehr gefallen. Und sie sagen einem Polizisten oder einem Beamten, der von ihnen Schmiergelder haben will, sagen sie, also ich zeig dich an.
Selbstbewusste Bürger gegen korrupte Beamte. Das lobt Edda Müller von Transparency Deutschland. Das Land, über das sie da redet, das ist Georgien. Es ist ein seltenes positives Beispiel. Der neue Korruptionsindex, den Transparency heute rausgebracht hat, zeigt, Bestechung und Vetternwirtschaft haben weltweit gesehen zugenommen. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Korruption ist schwer zu messen. Niemand ist dabei, wenn ein Lehrer Geld für gute Noten verlangt, wenn ein Beamter einen Pass nur gegen Extrazahlung ausstellt oder eine Firma nur Geschäfte machen darf, wenn sie vorher dem Präsidentensohn etwas überweist. Transparency International stellt deswegen seit Jahren eine Rangliste über die gefühlte Korruption auf. Die Aktivisten befragen Organisationen, denen sie vertrauen, für wie korrupt sie die öffentlichen Stellen in einem Land halten und was die Behörden und die Justiz dagegen tun. Daraus ergibt sich dann ein Punktewert. Am wenigsten Korruption gibt es demnach in Dänemark, Neuseeland und Finnland. Am verbreitetsten ist sie in Nordkorea, im Südsudan und in Somalia. Das ist ähnlich wie in den letzten Jahren auch. Auffällig ist, dass es in deutlich mehr Ländern schlechter geworden ist als besser. Am deutlichsten zugenommen hat die Korruption laut dem Transparency Index in arabischen Monarchien wie Katar, Kuwait und Bahrain. Das politische System hängt aus Sicht von Edda Müller direkt mit der Frage zusammen, wie bestechlich Beamte und öffentliche Mitarbeiter sind.
Man kann generell sagen, dass alle diejenigen Länder, die im vorderen Bereich positiv hier zu bewerten sind, Länder sind mit funktionierenden politischen Institutionen, demokratischen Institutionen, Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz.
Transparency warnt davor zu glauben, dass autoritäre Populisten die Korruption bekämpfen würden. Gerade da, wo solche Politiker an der Macht sind, verschlechtert sich dem Ranking zufolge die Situation, zum Beispiel in der Türkei und in Ungarn. Deutschland schneidet relativ gut ab und liegt auf Platz 10. Das heißt laut Transparency aber nicht, dass es hier keine Korruption gibt. Sie ist nur im Alltag nicht so verbreitet. Gerade Firmen stehen aber offenbar unter Druck zu bestechen, sagt Edda Müller.
Also man hat bei der Befragung von Leuten aus der Wirtschaft festgestellt, dass die Auffassung, dass man, um bestimmte Verfahren zu beschleunigen in der Verwaltung, dass man da durchaus Zahlungen leisten sollte und könnte und müsste, das ist angestiegen.
Von der Politik in Deutschland verlangt Transparency vor allem zwei Dinge. Einmal den Schutz von Whistleblowern zu verbessern, die Korruptionsfälle aufdecken könnten. Und dafür zu sorgen, dass bei jedem Gesetz klar erkennbar ist, welche Lobbygruppen und Organisationen dabei Einfluss genommen haben.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch im Netz wird über den Index von Transparency International diskutiert. Einige User wundern sich über den 10. Platz von Deutschland. Nachfragerin schreibt bei Tagesschau: Wie kann es Deutschland in die Top 10 schaffen, wenn hier die Politiker der Volksparteien gegen Geld gebucht werden können oder Spitzenpolitikern mit abartigen Summen für einen Vortrag eingekauft werden? Wird Lobbyismus etwa nicht als Korruption gewertet? Oder steht Deutschland nur deshalb so gut da, weil es im Rest der Welt noch schlimmer läuft? Mischpoke West spottet: In Deutschland gibt es keine Korruption. Bei uns wird das Spende genannt und alles ist gut. Skydiver SR schreibt zum Thema Populismus: Naja, Korruption und Lüge bzw. Machtmissbrauch sind aber auch ein Markenzeichen der etablierten Parteien. Und Ibelin meint bei tagesschau.de: Hab früher viel gehalten von Transparency. Ist jetzt bei mir unten durch, da sich die Leute offensichtlich politisch gebrauchen lassen und das ist ganz und gar nicht transparent. Ich habe zudem in einem Dutzend Länder gelebt, die von Transparency bewertet werden und kann die Rangfolge der Bewertung so gar nicht nachvollziehen.
Was sonst noch wichtig war?
200 Polizisten sind heute in mehreren Bundesländern im Einsatz gewesen, um gegen 6 Verdächtige vorzugehen und ihre Wohnungen zu durchsuchen. 200 Polizisten für 6 Verdächtige. Das zeigt, wie ernst die Behörden diese Leute nimmt. Es sind nach Überzeugung der Ermittler Rechtsextremisten, die im Netz seit mehreren Monaten über Anschläge gesprochen haben. Gegen Linke, gegen Juden, gegen Polizisten und gegen Flüchtlinge. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft macht klar, dass die Gruppe gewaltbereit ist.
Bei den heutigen Durchsuchungsmaßnahmen sind diverse Waffen eine große Anzahl von Munition und Sprengmittel sichergestellt worden.
Der Kopf der Gruppe wohnt in Baden-Württemberg und ist festgenommen worden. Er soll zur Bewegung der Reichsbürger gehören, also den deutschen Staat nicht anerkennen. Er ist aber offenbar auch Anhänger einer anderen Gruppierung, der Neo-Druiden. Die beschäftigen sich mit keltischen und vorchristlichen Bräuchen und haben mit Politik oft gar nichts zu tun. Der Verdächtige hat auf Facebook allerdings zu Gewalt aufgerufen. Der Berlin-Attentäter Anis Amri hat lange in Nordrhein-Westfalen gelebt und ist von den Sicherheitsbehörden dort auch als gefährlich eingestuft worden. Warum Amri nicht in Haft genommen wurde und untertauchen konnte, das soll jetzt ein unabhängiger Sonderermittler klären. Ein Professor von der Uni Gießen. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD will diese Untersuchung abwarten, bevor sie über Konsequenzen entscheidet.
Wer in dieser Phase der Aufarbeitung jetzt schon genau glaubt zu wissen, wer, wo, was, wann falsch gemacht hat und dafür zur Verantwortung gezogen werden muss, springt zu kurz. Denn das erhöht die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nicht einen Millimeter.
Der CDU-Fraktionschef Armin Laschet dagegen forderte den Rücktritt des NRW-Innenministers. Laschet glaubt, dass Amri, anders als behauptet, hätte festgenommen werden können.
Einen Menschen, der gewaltbereit und islamistisch radikalisiert ist, der sich als Selbstmordattentäter anbietet, wenn man den nicht in Haft nehmen kann, schreiben mir im Moment viele Bürger, was ist das für ein Rechtsstaat?
Der Bericht des Sonderermittlers zum Fall Amri soll im März fertig sein. Im Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt.
Er ist mit großem Beifall empfangen worden. Er ist mit noch größerem Beifall verabschiedet worden.
Der Fraktionschef der SPD, Thomas Oppermann, hat gestrahlt, als sei Martin Schulz schon Bundeskanzler. Tatsächlich hat sich der Kandidat der SPD heute nur den Abgeordneten im Bundestag präsentiert. Und Schulz ist sehr bemüht, seiner Partei Mut zu machen. Sein Ziel ist, die Bundestagswahl im September zu gewinnen.
Dieses Ziel, dieses Land führen zu wollen, heißt im Klartext, wir wollen in welcher Konstellation auch immer den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland stellen.
Was Schulz inhaltlich den Wählern anbieten will, das will er am Sonntag genauer sagen, wenn er offiziell vom Parteivorstand der SPD als Kanzlerkandidat nominiert wird. Das Gesetz für eine Pkw-Maut hat 2 Jahre auf Eis gelegen, weil die Pläne offensichtlich gegen EU-Recht verstoßen hätten. Nach langen Verhandlungen mit der EU-Kommission hat die Bundesregierung heute für eine leicht geänderte Variante der Maut gestimmt. Es soll mehr verschiedene Preisklassen für die Vignetten geben, zum Beispiel eine günstigere für sparsame Autos und für Kurzreisende aus dem Ausland. Und deutschen Autofahrern werden die Mautkosten nicht wie geplant centgenau erstattet. Die Kfz-Steuer soll zwar gesenkt werden, aber eben allgemein und nicht genau um den Mautbetrag. In Deutschlands Nachbarländern sind viele trotzdem weiter gegen diese Form der Maut, zum Beispiel die österreichische Europaabgeordnete Claudia Schmidt.
Ich bin bereit, in Deutschland selbstverständlich eine Maut zu zahlen, aber ich fühle mich diskriminiert, wenn deutsche Kollegen das zurückbekommen durch die Steuer und ich nicht.
Vertreter Österreichs und anderer Länder haben sich heute in Brüssel getroffen, um zu überlegen, wie sie die Maut noch verhindern können. Sie überlegen auch zu klagen.
Was noch wichtig wird.
We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall.
Die große Mauer an der Grenze zu Mexiko, das war eines der Wahlkampfversprechen von Donald Trump. Heute Abend unserer Zeit will er diese Mauer offenbar auf den Weg bringen. Trump hat angekündigt, dass er ein Dekret unterschreiben wird, um illegale Einwanderung zu beenden. Das bedeutet noch nicht, dass auch schon angefangen wird, die Mauer zu bauen. Das Geld dafür muss der Kongress genehmigen und es ist viel Geld. Geschätzt bis zu 14 Milliarden Dollar wird die Mauer kosten. Für die Ankündigung des Projekts hat Trump sich einen Tag ausgesucht, der die mexikanische Regierung ärgern dürfte. Heute sind nämlich mehrere Minister in Washington, um mit der neuen US-Regierung über die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu sprechen.
Und sonst in der Welt?
In Großbritanniens Geschäftswelt tragen viele Frauen High Heels, Strumpfhosen und Make-up offenbar nicht immer freiwillig. Das britische Parlament kritisiert in einem Bericht die Kleidervorschriften vieler Unternehmen als sexistisch. Die Autoren haben zusammengetragen, was Firmen von vielen Frauen verlangen. Es gibt Beispiele für eine High-Heels-Pflicht am Arbeitsplatz. Andere Frauen haben berichtet, ihre Haare blond färben zu müssen oder ihnen wurde freizügige Kleidung vorgeschrieben oder regelmäßig das Make-up aufzufrischen. Auslöser der Debatte war ein Fall aus der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers. Eine Mitarbeiterin hatte sich dort der Pflicht widersetzt, Schuhe mit Absätzen zwischen 5 und 10 Zentimetern zu tragen und deshalb am Ende ihre Stelle verloren. In Großbritannien dürfen Unternehmen ihren Mitarbeitern Dresscodes vorgeben, allerdings dürfen sie Frauen nicht diskriminieren. Mehrere Parlamentsabgeordnete fordern jetzt, solche Dresscodes gesetzlich strenger einzuschränken. Für den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi gibt es zu viele Scheidungen in seinem Land. Fast 40% aller Ehen werden nach 5 Jahren beendet. Diese Zahl soll laut al-Sisi mit einem neuen Gesetz kleiner werden. Er will, dass Scheidungen in Ägypten nicht mehr so einfach gehen wie bis jetzt. Denn aktuell reicht es aus, wenn ein Mann einer Frau sagt, die Ehe sei beendet. Frauen haben das Recht nicht. Das soll auch weiter so bleiben, nur muss der Mann seine Scheidungserklärung in Gegenwart eines vom Staat autorisierten Geistlichen aussprechen müssen, damit sie gültig ist. Der ägyptische Präsident meint, dass sich Männer zu oft nach einem Streit scheiden lassen. Das neue Gesetz soll Paaren die Möglichkeit geben, noch einmal nachzudenken. Mit seinem Vorschlag könnte al-Sisi Probleme bekommen mit den konservativen Geistlichen und militanten Islamisten in Ägypten. Die lehnen seine Pläne kategorisch ab. In Russland haben viele Sportler bei einem nationalen Leichtathletikturnier abgesagt, offenbar weil es dort Dopingkontrollen geben sollte. Der russische Leichtathletikverband hat nach einem Medienbericht eine Untersuchung eingeleitet. Mehrere Sportler waren zu dem Wettbewerb in Orenburg in der Grenze zu Kasachstan nicht gekommen. Nach einem Verdacht liegt das daran, dass kurzfristig Dopingkontrollen angekündigt waren. Wie viele Sportler genau abgesagt haben, ist nicht bekannt. In Russland hat es nach Berichten der Welt-Anti-Doping-Agentur jahrelang Doping im großen Stil gegeben, das vom Staat organisiert wurde. Russische Leichtathleten sind deshalb von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Auch letztes Jahr bei Olympia durften sie nicht mitmachen.
Wissensnachrichten.
US-Präsident Trump, der schafft es heute auch in die Wissensnachrichten. Er greift nämlich gerade stark in die Arbeit des US-Landwirtschaftsministeriums und auch der US-Umweltbehörde ein. Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Wie macht die Trump-Regierung das denn?
Durch ein Redeverbot, durch das Einfrieren von Fördermitteln und durch das Auf-Eis-Legen von neuen Umweltrichtlinien, die unter Vorgänger Obama noch ausgearbeitet wurden.
Was bedeutet das, Redeverbot?
Also bei der EPA, der US-Umweltbehörde, heißt das, dass die bis auf Weiteres keine Pressemitteilung mehr rausgeben darf, nicht mehr twittern, nicht mehr bloggen, keine Infobroschüren oder Aufklärungstexte für die Öffentlichkeit rausgeben. Und beim Landwirtschaftsministerium, also der USDA, da gab es eine entsprechende Anweisung auch. Die Newsseite BuzzFeed hat dazu gestern ein Memo veröffentlicht, das an Mitarbeiter aus dem Agrarforschungsservice gegangen war. Und daraufhin ist jetzt ein kommissarischer Leiter im Landwirtschaftsministerium zurückgerudert und hat gesagt, na, diese Anweisung, die wird wieder aufgehoben.
Okay, aber wie geht's jetzt mit der Umweltbehörde, mit der EPA weiter?
Also da gibt es offenbar weiter Redeverbot und außerdem gibt es da zwei weitere Bremsklötze für deren Arbeit. Erstens wurden mindestens 30 gesetzliche Neuregelungen, die eben noch unter Präsident Obama ausgearbeitet wurden, aber jetzt noch nicht in Kraft getreten waren, erstmal auf Eis gelegt. Zum Beispiel eine überarbeitete Richtlinie zu Biokraftstoffen. Und außerdem ist es so, dass die US-Umweltbehörde ja Fördergelder verteilt, zum Beispiel an US-Bundesstaaten, und dass sie auch Sanierungsmaßnahmen bezahlt, zum Beispiel wenn Wasser verschmutzt ist oder es andere Umweltschäden gibt. Und die Auszahlung von solchen Mitteln, die ist jetzt auch erstmal eingefroren worden.
US-Universitäten, die dürfen aber erstmal weiter forschen natürlich und die dürfen auch berichten über ihre neueste Forschung, auch aus dem Bereich Umwelt. Zum Beispiel die Uni Michigan.
Dort suchen Wissenschaftler nach umweltfreundlichen Düngemethoden. Und dafür haben sie auf dem Ingenieurscampus der Uni eine spezielle Toilette mit einem Urinal installiert. Der Urin wird in einen unterirdischen Tank geleitet und dann zu Dünger aufbereitet. Und der landet dann anschließend im botanischen Garten der Uni. Die Forscher aus Michigan sind überzeugt, dass solcher Dünger aus nährstoffreichem Urin Geld spart und dass der die Umwelt nicht so verschmutzt wie synthetischer Dünger. Allerdings rechnen die Forscher damit, dass es den Studenten komisch vorkommen könnte, wenn sie wissen, dass da ihr Urin recycelt wird. Und deswegen haben sie in den Toiletten Tablets ausgelegt, auf denen die Studenten ihre Gedanken zu diesem neuen Projekt festhalten können.
Dann hoffe ich mal, dass die Studis sich die Hände waschen, bevor sie dann die Tablets nach dem Pinkeln nutzen. Und dann kommen wir noch zu einem angenehmeren Thema. Achtsamkeit ist ja irgendwie gerade im Trend. Achtsamkeitsmeditation steht zum Beispiel bei Wellness-Gurus und Frauenzeitschriften hoch im Kurs. Was meint das, Achtsamkeit?
Also grob könnte man sagen, dass es ein Geisteszustand ist, in dem man möglichst ganz im Hier und Jetzt ist, nicht abgelenkt und auch nicht irgendwas bewertet.
Okay, und was kann das bringen?
Also Achtsamkeitsübungen sollen unter anderem Menschen helfen, die an einer Angststörung leiden, dafür, dass sie dann nachher im Alltag gelassener und entspannter sind. Und Forscher aus den USA haben diese Behauptung jetzt mal einer Prüfung unterzogen. 89 Patienten, die an einer generalisierten Angststörung, so heißt das, litten, wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und die bekamen jeweils 8 Wochen lang ein Anti-Stress-Training. Bei der einen Gruppe bestand das eben aus einer Achtsamkeitsmeditation und bei der anderen bestand das aus Tipps zu guter Ernährung, Schlafgewohnheiten und Sport. Und im Anschluss wurden alle Probanden vor stressige Situationen gestellt. Also zum Beispiel mussten die frei vor einer Gruppe reden. Und dann zeigten Bluttests, dass die Achtsamkeitsgruppe mit der Situation viel besser klarkam und dass sie auch weniger Stressmarker im Blut hatte. Und jetzt wollen die Forscher untersuchen, ob Achtsamkeit auch bei anderen psychischen Krankheiten helfen kann, wie zum Beispiel bei Depressionen.
Wetter.
Die Nacht wird wieder sehr kalt. Im Süden Deutschlands sinken die Temperaturen auf -5 bis -12 Grad. Im Norden ist es milder, aber auch frostig. Morgen geht es dann oft grau und trüb weiter. Es ist aber auch in einigen Regionen Sonne dabei, vor allem in vielen Mittelgebirgen und auch Richtung Nordrhein-Westfalen. Die Höchsttemperaturen morgen -4 bis +4 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.